Aber wiederhole noch den Punkt. Ja. Oder besteht eben darin, dass Husserl entkräftet den Verdacht oder entkräftet den Vorwurf, das, was er betreibt, ist eine Subjektphilosophie. Ja. Und entkräftet diesen Verdacht oder diesen Vorwurf dadurch, dass er sagt, dass das Subjekt ist nicht das Subjekt des Zweifels, in dem Sinne, dass zunächst einmal so etwas wie ein Subjekt gibt, das Subjekt irgendwie existiert in einer oder anderen Form, und dann unter anderen Fähigkeiten, dass dieses Subjekt besitzt, zum Beispiel zu denken und so weiter und so fort, zweifelt er auch. Ja? Das heißt, Zweifel ist keine Leistung des Subjekts, ja, sondern Zweifel ist das, was Subjekt produziert, also Subjektivität, also wenn man nicht verstanden, Subjektivität, ego cogito, erst produziert. Jenseits des Zweifels gibt es keine Subjektivität als eine, sagen wir, objektive Realität, ja, sondern Subjektivität ist einfach ein funktionales Element innerhalb der Struktur des Zweifels als solche. Wenn es keinen Zweifel gibt, gibt es keine Subjektivität. Ja. Und alle Vorstellungen über Subjektivität und der Begriff der Subjektivität selbst wird in diesen Zweifel mit einbezogen. Ja, das heißt, außerhalb dieses Zweifels gibt es keine Bestimmung der Subjektivität, die durch die Urgründung und dann sozusagen Entgründung, ja, der Subjektivität oder sozusagen Urstiftung, Entstiftung der Subjektivität eine Geltung hätte. Die sind alle mit einbezogen in diesen zweiten Punkt. Und dass der Grundfehler aller Philosophie besteht darin, das nicht zu wahren. Ja? Und zu denken, dass wir auf die Subjektivität, die so urgestiftet ist, auch Vorstellungen, Bestimmungen übertragen können, die man generell auf die Subjektivität anwendet. Das ist der Punkt. Also gibt es Fragen?
Also im Prinzip, jeder, der kein Philosoph ist, nicht existent.
Das ist eine gute Frage. Außer dass man sagen kann, dass der Philosoph man fragt sich dann, wer der Philosoph ist.
Ja.
So wie man gefragt hat, was das Objekt ist, fragt man sich jetzt, wer der Philosoph ist. Weil zum Beispiel der Philosoph, der einfach Philosophie studiert hat und unterrichtet, zweifelt nicht unbedingt. Und wenn zum Beispiel er schon zweifelt, dann fragt man sich, inwieweit das Zweifel diese fundamentale Ebene erreicht, die diesen Philosophen-Mythos sozusagen die Zone des Zweifels verbindet und so weiter und so fort. Ja. Und Descartes war zum Beispiel kein professioneller Philosoph. Professionell Philosophie betrieben, sondern er war ein Alleiniger, hatte eine Außenseiterposition in Bezug auf, sagen wir, universitäre Betrieb seiner Zeit, wenn es sowas überhaupt gab. Ja. Aber es gab so etwas. Das heißt, ist diese Zweifel so eine offene Angelegenheit. Das heißt, es ist etwas, was man praktizieren kann. Man kann zweifeln. Ja, man kann sich sozusagen anschließen, diese Geschichte des Zweifels und der Epoche. Wenn wenn man sich dazu entschließt. Das ist so wie jede andere Tätigkeit letztendlich. Das heißt, wer ist Künstler? Ja? Da ist derjenige, der ein gewisses Erbe übernimmt und gewisse Möglichkeiten realisiert, die wir mit der Kunst verbinden. Und wenn er das nicht macht, dann macht er das halt nicht. Ja. Aber es gibt keine Vorbestimmung wiederum, die mich dazu bringen würde oder mich davon abhalten würde, zu zweifeln, sozusagen. Es ist steht jedem offen, diese Perspektive. Ja. Macht man das, macht man das? Macht man das nicht?
Wobei ja jede andere Berufswahl, also die das nicht zweifelt, irgendwie keine Fundierung hätte.
Ja, bei der anderen Berufswahl ist sozusagen die Bestimmung im Außen, nicht im Inneren. Ja, sicherlich ist es so gedacht. Ja. Das heißt, wir haben sehr viele Berufe und die meisten Berufe, sie beziehen sich letztendlich auf eine Wirkung in der Welt. Ja, und wir sind insofern involviert in diese ganze wissenschaftlich gestaltende Aktivität. Und die sind sicherlich wichtig, aber sind nicht diejenigen, die uns sozusagen zur Wahrheit führen. Weil sie bewegen sich innerhalb eines Systems der staatlich organisierten Fiktionalität. Ja, oder der gesellschaftlich organisierten Fiktionalität. Und es gibt Berufe, die. Es gibt so, nicht Berufe, ich würde nicht sagen, ja, Berufe in dem Sinne. Sondern es gibt eine gewisse Tradition, es gibt ein gewisses Erbe. Das wir übernehmen können. Und das Erbe besteht eben darin, dass wir versuchen, uns selbst zu fragen. Ja, und selbst zu hinterfragen und diese Grundsätze zu hinterfragen. Und im Zweifel zu ziehen, es ist kein Beruf. Ja, es ist eher wirklich ein Erbe. Das ist eine Tradition. Man kann so weit gehen, zu sagen, das spürt man bei Derrida viel deutlicher als bei Husserl. Eben dieser Unterschied zwischen Beruf und Erbe. Man spürt das viel deutlicher, weil Derrida sozusagen viel skeptischer ist in Bezug auf die Möglichkeit einer Neugründung oder Neustiftung oder was auch immer. Sondern was er praktiziert und für alle möglich hält, es ist so etwas wie Erbpflege oder Kapitalpflege. Man kann sozusagen, ich würde diese metaphysische Frage, die metaphysische Fragestellung und die Subjektivität viel mehr mit dem Kapital vergleichen, als mit dem Beruf. Das heißt, man bekommt ein gewisses Kapital von der früheren Generation zur Pflege. Und metaphysische Frage oder Frage nach der Subjektivität oder phänomenologische Zweifel ist ein Kapital. Ist so etwas, was man von der früheren Generation bekommen hat. Und man kann es entweder pflegen oder nicht. Aber Pflege dieses Kapitals ist nicht, dieses Erbe ist nicht ein Beruf. Ja, darin unterscheidet sich eine wirkliche Gesellschaft. Oder vielleicht auch eine österreichische Gesellschaft, eine Berufsgesellschaft. Man sozusagen erwirbt keine Meriten gewissermaßen sogar. Ja, weil man kann nicht mehr zweifeln, als gezweifelt werden kann. So genauso wie man kann nicht mehr ausgeben, als man Kapital bekommen hat. Man kann nur dieses Kapital vermehren oder intakt das unterscheidet, von der Kriterien des Berufslebens, was Kriterien des Berufslebens sind, sehr eng verbunden mit der Figur der sozusagen des Erfolgs, der Erreichung eines gewissen Ziels, der Bestätigung einer gewissen Ambition. Das ist alles interessanterweise ist in der Kunst und der Philosophie, wenn man das genau ansieht, das ist nicht so. Ja, sondern man bekommt etwas, diese ganze Masse der Fragen, die nicht zu beantworten sind. Also die Fragen vom Typ, eben was ist Sein und was ist Zeit und was ist die Welt und so weiter, es sind nicht die Fragen, Berufsfragen, ja, es sind nicht die Fragen, die man im Rahmen eines Berufs beantworten kann und dann weiterkommen kann. Das sind die Fragen, die man bekommen hat und dann weitergibt an die nächste Generation. Es ist ein Fundus, ja. Es ist ein Kapital. Es ist so etwas wie ein Schatz. Ja. Ja, das ist so wie ein Gesetz, ja, wie die Verfassung. Das Parteien. Wobei wir sicherlich die Bereitschaft bestimmter Generationen, bestimmter Gesellschaften, dieses Kapital, dieses Erbe zu übernehmen, zu pflegen und weiterzugeben, diese Bereitschaft ist variiert. Wir können nicht sagen, dass diese Bereitschaft stabil bleibt. Und die ist in verschiedenen Generationen unterschiedlich ausgeprägt. Es gibt viele Generationen, die dieses Erbe einfach verschlürfen. Ich war vor kurzem in Köln und habe eine neue Installation kommuniziert von Fischler und Weiss. Die Installation heißt Fragen alle. Und da gibt es so einen schwarzen Kubus und drei Wände. Und auf diese drei Wände ist also angewandt, das sind drei Wände, auf die man, das sind so ein bisschen Wellen, ja, die setze ich schon ein bisschen Wellen, Fragen projiziert. Und die Fragen sind vom Typ, werde ich jemals glücklich oder was denkt mein Hund über mich? Oder warum driftet alles auseinander? Oder ist es von allem zu viel? Ja, und so weiter. Das sind eben diese Fragen, die zwar alle unterschiedlich klingen, ja, oder unterschiedlich formuliert werden, aber Instanzen einer Frage sind. Ja. Das ist die Frage, so, wie ist das eigentlich außerhalb des unmittelbaren Horizonts dessen, was ich sehen und erleben kann. Ja. Wie ist das sozusagen hinter der Tür, ja, oder hinter der Wand? Was passiert außerhalb des Blickfelds? Und das ist eine Frage, und die wird in 100 Varianten wiederholt. Das sind 300 Varianten oder 400 Varianten. 400 unterschiedliche Fragen, die so in so einem langsamen Tempo auf die Wände projiziert werden und wirklich versetzen einen in so einen Zustand, eine metaphysische Träumerei, ja, die eben eher so insofern an Husserl erinnert, ja, durch diese Persistenz, ja, durch diese Frage ständig gestellt wird. Ja. Man gibt sozusagen diese Frage nicht auf. Aber gleichzeitig hat man nicht das Gefühl, eben diese Endstiftung oder Urstiftung, das heißt nicht das Gefühl, dass man sozusagen irgendwann zu einer neuen Einsicht kommt oder zu einer Antwort kommt, die das eigene Leben ändert oder generell das Leben ändert oder generell etwas sozusagen den Rhythmus unterbricht und einen neuen Anfang schafft. sondern man ist eher so in einem ungeschichtlichen, eben der Veränderung entzogenen Raum. Eben mit der physischen Raum insofern, dass wir die Beantwortung einer solchen Frage viel mehr als unhöflich, könnte ich sagen. Zum Beispiel, wenn oder was denkt der Hund über mich, ja, so sagen, du denkst, du bist ein Idiot oder so. Ja, das ist eher eine Beleidigung als eine Unhöflichkeit. Es sind die Fragen, die eben ihre ganze Kraft entfalten, dadurch, dass sie einfach so weitergestellt werden. Das ist nicht einmal philosophisch. Ein gewisser Modus, ein gewisser Existenzmodus.
Ja. Da würde eine kurze Anmerkung zu dem, ob es genuin sozialistische Häuser und Kleidung gibt. Gibt es schon, das erkennt man an der schlechteren Qualität, oder?
Es gibt, glaube ich, auch viele kapitalistische Vorschläge. Das ist das eine. Und das andere, das sind sozusagen weit genug entfernt von der klassischen Qualitätsbegriff. So dass wir, was ist denn zum Beispiel schlechte Qualität einer Kleidung? Sind das schlechte Stoffe? Und so weiter und so fort. Das sind das nicht alles, wird inzwischen in Hongkong gemacht oder irgendwo. Auch die besten Designer. Man geht davon aus, dass das alles, was wir uns erwerben, weggeworfen wird. Das ist die klassische, und zwar schnell. Das ist die klassische Begriffe der Qualität entfallen. Ich glaube nicht, dass es wirklich als Unterscheidungsmerkmal gelten darf. Man kann sagen, gut, diese Kleider sind uncool. Im Sinne unmodisch, ja. Aber warum eigentlich, ja? Insofern, dass man eine gewisse Vorstellung der Mode hat, die mehr als problematisch ist. Zum Beispiel ist so etwas wie Militäruniform, ja. Ist sie uncool oder ist sie cool? Ja? Auf der einen Seite wissen wir, dass die Frauen lieben das Militär. Ja, das haben wir noch im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert oft gehört. Jetzt scheint das anders zu sein, weil das Militär als Uniform scheint sozusagen der Mode entzogen und ist uncool zu sein auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es so wie eine Militärmode. Ja, die Uniform wird immer wieder eingesetzt als modisch. Zum Beispiel inzwischen die deutsche Polizei meldet Protest dagegen, dass ihre Uniform grün ist, wobei alle anderen schon blau tragen. Ja. Die wollen sozusagen sich anders färben. Und wahrscheinlich machen sie so ein bisschen bekleckte Uniform wie der amerikanische oder was auch immer. Also es gibt Entwicklungen innerhalb einer uniformierten Ordnung und es gibt komplizierte Zusammenhänge zwischen dieser uniformierten Ordnung und der Ordnung der Mode selbst. Zum Beispiel auch sozialistischer Stil, ja, wird in der Mode immer wieder zitiert. Und dann ist es wieder von Qualität. Also es geht letztendlich darum, dass wir bestimmte Formen. Es geht sozusagen um eine Topologie an sich. Kann man über Dinge nicht sagen, ob sie gut sind oder schlecht. Ob sie originell sind oder eine Kopie. Ob sie schön sind oder nicht. Ob sie von Qualität sind oder nicht. Ja. Das ist dann der Vergleich unter den Dingen. Sagt uns das nicht. Ja. Ist der Pessoa ein Kunstwerk oder nicht? Ja, wir wissen das nicht. Wir leben sozusagen in einer kulturellen Relativitätstheorie und diese kulturelle Relativitätstheorie hat aber mit kultureller Relativität alles nichts zu tun. wir leben in einer Topologie. Und da letztendlich, ob etwas cool aussieht oder nicht cool aussieht, ob es Qualität ist oder nicht Qualität ist, wird entscheidet durch eine Verortung, durch einen Ort und Zeit. Ja, das, was an diesem Ort zu dieser Zeit cool aussieht, sieht an einem anderen Ort zu einer anderen Zeit oder zur gleichen Zeit nicht cool aus. Und das bedeutet, dass die Dinge an sich haben keine Qualität inzwischen, sondern die Qualitäten, auch die Bedeutungen, ja, die Informationen werden dadurch produziert, dass diese Dinge in einer bestimmten Kombination, in einem bestimmten Kontext, in einer bestimmten Lage, an einem bestimmten Ort verortet werden oder zu einer bestimmten Zeit synchronisiert werden. Und dann entwickeln sie diese Dynamik. Dann beginnen sie etwas zu bedeuten, dann beginnen sie etwas zu bezeichnen, zum Beispiel diesen Ort. Dann beginnen sie zu funktionieren als Zeichen des Sozialistischen oder als Zeichen des Kapitalistischen und so weiter. Also eine bestimmte Kur auf der Wiese ist sie sozusagen in Russland eine bestimmte Zeit verortet, ist eine sozialistische Kur, ja, die entweder zu mager ist, dann ist Sozialismus sozusagen nicht geklugt oder sieht toll aus, ja, dann markiert sozusagen die Fortschritte der sowjetischen Landwirtschaft. Aber die gleiche Kuh irgendwo in Indien bedeutet nichts anderes, als sozusagen, dass der Hinduismus weit gebracht hat oder umgekehrt sozusagen unterliegt. Ja. Und die Platzierung, die Verortung, die Kontextualisierung entscheidet alles. Ja. Und wir leben tatsächlich in der Welt, in der das Wesentliche passiert durch die Dekontextualisierung oder Rekontextualisierung, Verschiebungen, topologische Veränderungen, Mediatisierungen unterhalb der Ebene der Signifikation, unterhalb der Ebene der Reflexion, unterhalb der Ebene der Einschätzung in Termen von Gut und Böse, von Schön oder Hässlich und so weiter und so fort. Ja. Also es ist eine ganz elementare topologische Operation, ja, die irgendwie die Dinge zusammenbringen und präsentieren. Ja, oder andere Konstellation. Erst danach beginnen sie überhaupt etwas zu bedeuten und wir beginnen überhaupt zu fragen, uns zu fragen, was ist das eigentlich. Deswegen kann man die Funktion der sowjetischen Kleidung außerhalb einer gewissen gesellschaftlichen Praxis gar nicht stellen. So kann man auch sagen, dass das Einzige, was wir mit der philosophischen Frage tun können, mit dem Zweifel tun können, wir können diese Zweifel unterschiedlich kontextualisieren. Ja, im Endeffekt ist das so. Im Endeffekt, was die Philosophie tut, sie setzt die Systematik und die Struktur dieses Zweifels ein, dort, wo es nötig ist. Ja, das, was er angebracht ist, dort, wo es cool ist, dort, wo es wirkt. Und dann, und man macht, also als Trainierter, als im Zweifel trainiert, ja, weiß man, wie man das macht, ja, nicht wahr? Und auch in politischen Diskussionen. Man sagt, ist das wirklich so, ist das wirklich imperialistisch, ist das wirklich terroristisch, und wenn es terroristisch ist, wenn du islamisch wirst, dann warum ist das nicht so, sondern so, und wenn es terroristisch ist, warum ist das so, nicht so, und so weiter und so fort. Ja, das heißt, man hat eine gewisse Erfahrung im Zweifel, ja? man hat eine gewisse Fähigkeit, den systematischen Zweifel einzusetzen und zu entwickeln. Und im Grunde, was man jetzt tut, Und das bedeutet für mich das Ende der Philosophie letztendlich. Wenn man will, oder der weltweite Sieg der Philosophie, wenn man will, man kann das so oder so sehen, dass diese Zweifel zu jeder Zeit, an jedem Ort eingesetzt werden können. Ja. Wir wissen, wie es funktioniert und wir können das jederzeit einsetzen. Das ist der Unterschied unserer Zivilisation von jeder anderen. Von jeder anderen Zivilisation. Das ist ganz klar. Dass wir sehr, sehr unser Erbe, ja. da hat schon Husserl recht. Ja. Es gibt dieses europäische Erbe. Es gibt dieses Erbe des Zweifels. Und wir können das einsetzen. Wir wissen, wie es funktioniert. Besser als alle anderen. Und wir wissen, dass alle anderen, wenn sie das tun, tun sie das auch gleich. Ja, da hat Husserl auch recht. Ja. Und diese Ubiquität des Zweifels, diese Ubiquität des Zweifels, ist einfach Grundform in der heutigen Zivilisation von Tanja. Das heißt, jeder zu jeder Zeit kommt und beginnt zu zweifeln. Gut. Aber diese Ubiquität des Zweifels gleichzeitig tut etwas, was Husserl nicht so besonders gefallen würde. Ja. Nämlich, diese Ubiquität des Zweifels illustriert die Tatsache, dass wir so etwas wie ein grundsätzlicher Zweifel nicht haben. Es gibt nicht einen einzigen großen Zweifel, ja, so wie Husserl das haben wollte. Ja. Ein großer Zweifel an der Welt im Ganzen, an der Subjektivität im Ganzen. Dieses Ganze gibt es nicht, sondern es gibt eine kontextuell bedingte Anwendung des Zweifels, eine Kontextualisierung des Zweifels in jedem Einzelfall. Und man kann tatsächlich behaupten, dass dieser Zweifel, der in jedem Einzelfall angewendet wird, von der Struktur her zumindest, also von der Logik her, von der Beschaffenheit her, der gleiche Zweifel ist. Schon. So wie man sagen kann, man sprengt sehr unterschiedliche Sachen, aber mit dem gleichen Sprengstoff. So. Ein Spezialist für den Sprengstoff interessiert sich nicht dafür, was er sprengt. Er interessiert nur dafür, wie der Sprengstoff ist. Und so, der Spezialist im Zweifel, ja, sagen wir, interessiert nicht, was er an Zweifel interessiert, wie der Zweifel angewendet werden kann. Und dieser Zweifel kann immer angewendet werden. Und wer jemand eine gewisse Erfahrung hat, weiß er auch, wie man das alles so organisiert, dass die Sache gesprengt wird. Oder bezweifelt. Aber wie gesagt, diese Ubiquität des Zweifels ist ein Conditio post philosophicum. Das ist eine Situation, die sozusagen die Philosophie, nicht die Mathematik, sondern die Philosophie anwendet. Ja, diese von der Philosophie entwickelte Zweifel anwendet, appliziert. In jeder Einzelfall, überall gleich. Nicht aber produziert und nicht in dieser allgemeinen universalistischen Welt tendierenden Form setzt, wie die gleiche Philosophie es erhofft hat. Und ich sage jetzt nicht, dass es jetzt unmöglich ist, dass dieses allgemeine Zweifel grundsätzlich zu denken oder was auch immer. Ich sage das nicht. Ich fixiere nur, wie die Sache de facto funktioniert. Wie die Philosophie oder wie das Denken de facto vollzogen wird. Also das ist schon eine wichtige Dimension. Wir haben auch von Husserl gelernt, am Anfang dieser Schrift, dass es immer gut ist, zu fragen, wie eine Sache de facto funktioniert. Und er Er sagte ja, die Philosophie funktioniert de facto fast wie eine Pflanze, sozusagen das System wird konzipiert, erblüht und dann geht er unter. Alles ist ein Leben. Und ich würde sagen, heute funktioniert sie vielleicht anders. Die Philosophie funktioniert eben als diese Applizierung des philosophischen Zweifels, ja, an alle Formen der menschlichen Aktivität. Die funktioniert so wie die kritische Theorie. Ja. Ich war, wenn man pragmatische Amerikaner erkennen das, ja. Wenn man in eine Buchladung, so eine große Buchhandlung kommt in New York oder Harvard oder wie auch immer, in Los Angeles, man sieht im Zentrum oder nicht weit vom Eingang so ein Regal mit der Inschrift Critical Theory. Und dann stehen alle möglichen Bücher, die den Leuten schlicht und einfach erklären, wie sie die anderen Leute kritisieren sollen. Das ist so, wenn man 10 solche Bücher liest, dann weiß man, wie man sich selbst, seine Eltern, seinen Staat, seine Universität, seine Freunde und seine Bekannte und so weiter, wie man sie alle kritisieren kann. Und das bekommt diese Kompetenz, die den heutigen Intellektuellen ausmacht. Ja, das, was auch immer und wenn auch immer er will, wie er das kritisieren. Gut, und dann, wenn man ein bisschen weiter in die schmutzige Ecke geht, dann steht, ich weiß nicht, Philosophy and Religion. Und dann sieht man so Dalai Lama und Kant und Descartes und Buddhas Wissen und Inshad und so weiter. Das ist sozusagen für diejenigen, die viel mehr Therapie brauchen. Also die kritisieren sozusagen. Nicht die kritisieren, sondern die kritisieren. Dann müssen sie sich ein bisschen therapieren und beruhigen. Und in dieser Zeit wählen sie auch etwas, was sie beruhigt. Ja, das könnte mal Kant sein, das könnte mal Dalai Lama sein, das könnte da sein oder jener sein. Aber wenn sie das lesen, dann fühlen sie sich irgendwie besser. Ja. Allerdings steht das, wie gesagt, in der schmutzigen, schlecht beleuchteten, weit vom Eingang entfernten Ecke des Geschäfts. Weil das Geschäft heute ist der kritische Geschäft. Der Diskurs ist ein kritischer Diskurs und dieser kritische Diskurs ist unifizierbar und weitgehend unifizierbar. Das ist etwas, was man einfach macht, weil man weiß, wie das gemacht wird. Und das wäre es dann. Und wie man mit diesem kritischen jetzt umgeht. Es ist eine absurde Frage. Ja. Weil wenn man jetzt sagt, schaffen wir diesen kritischen Diskurs ab, ja, das ist doch nicht nur zu ertragen. Dann, weil es ist immer das Gleiche. Dann ist eine solche Aussage ein Teil des kritischen Diskurses, der gegen sich selbst gerichtet wird. Ja. Auf der einen Seite ist neokonservativ, auf der anderen Seite und so weiter und so fort. Das heißt, man hat ungefähr 20 verschiedene Gründe dieser Diskussion, die diese Aussage entweder zu kritisieren oder aus der Sicht der kritischen Theorie selbst zu bestätigen, was dazu führt, dass diese kritische Theorie auch nicht dann gilt wird. Und so geht es weiter und weiter. Wir haben mit einer Industrie zu tun, wir haben mit einer Institution zu tun, die so tief eingedrungen ist, ja, in unserer Zeit. Ich war gestern mit einem Vortrag, Vortrag in der Volksbühne in Berlin und dann so an einem Tag mit Schlingelsiefe und mit ganz seinen Projekten verbracht. Und sie entdecken sie jetzt sozusagen kritische Intellektuelle, muslimische kritische, islamische kritische Intellektuelle. Das ist der Kermani in erster Linie. Und dann hat es so einen, sie haben so einen entdeckt, der ist der schwarz, Muslim und aus Südafrika. Also von Eisenach. Und der hat ein, warum habe ich, Sie sehen sofort, wie ich darauf gekommen bin, also schlimm gesehen und gesagt, ja, das war so wunderbar. Der hat alle möglichen, also von Lacan ausgehend, alle möglichen Schlüsse gezogen, daraus das Dilemma um Dalai Lama irgendwie im Englischen erlebt. So geht es. Ja. Ich meine, wir haben gleichzeitig die kritische Theorie als eine totale Unterhaltung. Ja, und sie wird auch eine Gesetzesunterhaltung, was auch wiederum kritisiert wird und so weiter und so fort. Ja. Und das ist so ein Geschäft, man hat einfach keine Meinung darüber, oder? Entweder partizipiert man oder nicht, aber entziehen kann man sich dem auch nicht. Völlig dem anschließen, man hat gewisse Skrupel, aber irgendwie bleibt man im Wesentlichen unentschlossen und verharrt in dieser Unentschlossenheit. Und ich schon fast denke, dass der Unterhaltung durch die kritische Theorie fast der bessere Ausweg ist. Ja, oder? Weil zumindest verdient man ehrlich sein täglich Brot. Ja gut, damit schließen wir zunächst einmal die vorläufige Geschichte des Zweifels.